Tech und Rara.
Bisher habe ich da noch nie was gesehen, wo ich so dachte, ah ja, damit können wir jetzt wirklich existierende Probleme lösen, sondern eher andersrum, KI erschafft sich seine Probleme selbst, die vorher noch nicht existiert haben. Beziehungsweise, was es auch ganz oft macht, und da bin ich wieder bei dieser Werkzeugmetapher, es nimmt uns genau die Dinge weg, die wir eigentlich als Mensch gerne machen.
Um Spaß an Nachhaltigkeit zu haben, muss man Nachhaltigkeit ja auch irgendwie für die Menschen spielerisch greifbar machen. Und dementsprechend finde ich das Thema auch einfach super, super kompliziert, weil ich auch das Problem sehe, dass wir immer mehr, immer ja, unauffälligere kleine Details optimieren, um Menschen dann ja auch auf einer unterbewussten Ebene für eine App zu begeistern.
Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.
Herzlich willkommen zu Tech und Rara, dem Tech-Podcast der Netzpiloten, in dem wir uns regelmäßig mit unterschiedlichen ExpertInnen unterhalten und versuchen rauszufinden, wie deren Thema funktioniert, welche Rolle Technologien dabei spielen und uns einfach mit fachkundigen Leuten über die digitale Welt austauschen und aber halt auch darüber, wie sich die digitale Welt auf uns alle auswirkt. Diese Woche habe ich das getan mit Daniel Mendes und Lilly Jupin. Die beiden waren TeilnehmerInnen des Common Grounds Forum. Das ist eine Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Was genau das ist, erklären die beiden auch nochmal ein bisschen mehr. Aber im Grunde ging es darum, dass man halt junge Menschen zusammenbringen wollte, um sie dazu zu bewegen, sich über ihre Zukunft Gedanken zu machen, über die digitale Zukunft Gedanken zu machen und Forderungen zu stellen an die Wirtschaft, an die Politik, wenn es darum geht, wie soll denn unsere aller digitale Zukunft aussehen. Und mit den beiden habe ich mich insbesondere über die Forderungen rund um das Thema ökologische Nachhaltigkeit und Digitalisierung, also das ist immer so ein bisschen die Verknüpfung, unterhalten, was die da so für Forderungen haben, und wir haben einfach versucht, so ein bisschen in diese ganze Gedankenwelt einzutauchen. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, mir hat das richtig gut gefallen, und ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich willkommen Lilly Jupin und Daniel Mendes vom Common Grounds Forum. Das klingt jetzt so, als wäre das die Organisation, die ihr vertritt. Das stimmt nicht so ganz, aber da kommen wir gleich zu sprechen. Erstmal hallo.
Hallo.
Hi, danke, dass wir hier sein dürfen.
Ja, tatsächlich, also ich freue mich total und wir freuen uns alle total, weil ich habe es ja gerade schon so ein bisschen angeteased praktisch, ihr kommt vom Common Grounds Forum. Ich habe gerade Gänsefüßchen gemacht. Ihr wart sozusagen Teilnehmer des Common Grounds Forum, was das ist und so, das werdet ihr uns gleich sicherlich nochmal so ein bisschen erklären, und habt mir im Vorfeld ja auch schon erzählt, dass ihr jetzt so ein bisschen mit den Forderungen, mit den Themen, die ihr da erarbeitet habt, jetzt so ein bisschen weitermachen wollt und ein bisschen die weiter in die Welt hinaustragen wollt. Und das heißt, in dieser Folge, die ist ein bisschen anders als die sonstigen Folgen, wo wir irgendwie uns auf ein sehr, sehr spitzes Thema vielleicht irgendwie einschießen und da sehr versuchen, so ein bisschen zu verstehen, worum dieses Thema geht. In dieser Folge wollen wir so ein bisschen gemeinsam auf Basis dessen, was ihr erarbeitet habt, darüber sprechen, wie die digitale Welt vielleicht in eurem Fall etwas nachhaltiger, ökologisch gesehen nachhaltiger aussehen könnte, wie die Digitalisierung der Obertitel der Folge wäre sozusagen, wie kann ökologische Nachhaltigkeit in der Digitalisierung aussehen? So, das ist eigentlich so ein bisschen das Thema der heutigen Folge. Vielleicht fangen wir von vorne an und ihr erzählt uns so ein bisschen, wie ihr zu diesem Thema gekommen seid, was das Common Grounds Forum ist und wie da so diese ganze Entstehungsgeschichte ist.
Gerne. Soll ich mal anfangen, Daniel?
Ja, total gerne. Ich ergänze dann einfach.
Genau, super. Also, wie wir da drauf gekommen sind, ist, glaube ich, mehr oder weniger für jeden auch anders gewesen. Bei mir ist es so, dass an der Uni schon viel ProfessorInnen immer da waren, die über die Gesellschaft für Informatik quasi auch so ein Newsletter rausgesendet haben und so weiter. Und dadurch bin ich auf dieses Forum gestoßen. Und ich wollte mich eigentlich schon ziemlich lange irgendwie politisch, aber im Besonderen digitalpolitisch engagieren, aber habe es nie wirklich gemacht. Und das war dann für mich so die Gelegenheit, da mal einen Einblick zu bekommen. Und habe mich dann einfach beworben, wurde ausgewählt und dann eingeladen auf das Common Grounds Forum, das in Berlin über 2 Tage stattgefunden hat. Und wo ganz viele junge Leute von 16 bis 35, glaube ich, die größtenteils alle was mit irgendwas mit digital zu tun haben, sage ich mal, zusammen diskutiert haben und Forderungen erarbeitet haben, ja, und Eindrücke bekommen haben, ja, und sich vernetzt haben.
Genau, richtig. Und was eben daran auch so spannend war, ist, dass wir nicht nur als junge Menschen dort vor Ort waren, sondern auch mit total vielen ExpertInnen aus den unterschiedlichen Bereichen in den Austausch treten konnten. Das heißt, wir hatten da auch eine Dame vom Umweltbundesamt und auch viele von den Partnerinstitutionen, die sich auch dafür eingesetzt haben, dass dieses Forum stattfinden kann, waren vor Ort und haben uns mit ihrer Expertise und ihren Sichten unterstützt, auch in Bezug auf die Expertise, wie man denn so eine Forderung dann auch wirklich in die Politik einbringen kann. Mhm.
Und ihr habt euch jetzt ja, also ihr, vielleicht für die HörerInnen so ein bisschen zum Hintergrund, das ist, diese Folge ist das Teil eines kleinen Spezials in diesem Podcast, wo wir eben nicht nur mit euch zwei reden, sondern noch mit vier anderen MitstreiterInnen irgendwie aus, die auch aus diesem Common Grounds Forum sozusagen sich rauskristallisiert haben und gesagt haben, wir wollen das irgendwie weitermachen. Und das, wir haben immer so einen jeweiligen thematischen Schwerpunkt. Und in eurem Fall ist das ja die ökologische Nachhaltigkeit. In welchem Umfang war denn dieses Thema ökologische Nachhaltigkeit in dem, was ihr da erarbeitet, besprochen habt, vorhanden? Also was sind so eure Stichpunkte, mit denen ihr sozusagen da reingegangen seid und wie haben die sich vielleicht auch verändert und wie seid ihr dann, mit was seid ihr dann rausgegangen aus dem Ganzen?
Soll ich wieder anfangen? Ja, gerne. Interessanterweise waren im Track sozusagen von den drei Tracks, die es gab, ökologische Nachhaltigkeit, waren die wenigsten Leute dabei. Ich weiß auch nicht wieso. Ich glaube, viele haben sich halt für die anderen Tracks genauso sehr interessiert und haben sich dann letztendlich dafür entschieden. Das heißt, wir waren eigentlich relativ wenige Leute, die sich damit beschäftigt haben. Und für mich war auf jeden Fall ein ganz großes Thema, wieso ich da rein wollte, dass ich so ziemlich oft so ein bisschen falsche grüne Versprechen in der Digitalbranche wahrnehme und das so, ich finde, dass es quasi dem Ruf von, was für digitale Innovationen wirklich bringen könnten, so ein bisschen schadet und habe immer gehofft, dass wir da irgendwie anders drüber reden können und ja, das waren auch so viele von den Forderungen, an denen ich so mitgearbeitet habe, aber ich glaube, es auch, gab auch ganz viele andere Sachen, da kann Daniel vielleicht gleich drauf eingehen, die so vielleicht so von denen man schon mal gehört hat, aber die auch irgendwie trotzdem noch wichtige Forderungen sind, die noch lange nicht durchgesetzt wurden.
Ja, genau, da knüpfe ich gerne an. Dadurch, dass ich auch selbst tatsächlich einen nachhaltigkeitswissenschaftlichen Hintergrund habe, ich studiere aktuell an der Leuphana im Bachelor und dementsprechend ist das auch generell so ein privates Anliegen von mir, dass ich total gern auf andere Veranstaltungen fahre, wo ich weiß, dass die Menschen sich über Nachhaltigkeit unterhalten. Viele aber nie wirklich viel an Fortbildungen oder Studiengängen dazu besuchen konnten, weil die Zeit dafür nicht da ist. Und ich deshalb immer versuche, wie so eine Art Lobbyist für die Nachhaltigkeit bei solchen Formaten aktiv zu sein. Das heißt, ich war von Anfang an schon mit der Motivation da sicherzustellen, dass die ökologische Nachhaltigkeit sich dann auch wirklich mit den ökologischen Themen beschäftigt. Und ich kann da auch gern mal ein ganz konkretes Beispiel nennen. Mhm. Also gerne. Es gibt ja einige politische Bestrebungen, die bereits existieren, aber in ihrer Form noch nicht 100% umgesetzt wurden, weil es einfach total viele Schwierigkeiten dabei gibt. Ein Beispiel dafür sind die Geodaten. Geodaten klingt jetzt nach einem sehr, sehr allgemeinen Begriff, ist er auch irgendwie. Da geht es um Daten, die versuchen, einen Raum, also zum Beispiel eine Region, eine Stadt, möglichst präzise zu erfassen. Sei das jetzt, indem man erkennt, dass dort Berge stehen, dass dort ein Wald steht, Fluss durchfließt oder wie die Gebäude dort beschaffen sind. Und solche Geodaten sind dementsprechend auch total wichtig, um zu entscheiden, wo wir nachhaltige Maßnahmen treffen. Wenn wir zum Beispiel überlegen, dass ja auch Innenstädte mittlerweile richtig warm werden und man das ja auch kennt, dass in so einer Asphaltwüste in der Innenstadt man im Sommer nochmal ein ganz anderes Gefühl hat als im Park, dann ist es super hilfreich, um eben zu schauen, wo wir solche Maßnahmen möglichst effektiv einsetzen können. Oder auch, wo wir Windkraft ausbauen können, ohne dabei Vogelfluggebiete von geschützten Vögeln zu gefährden. Das sind eben Potenziale, die auch schon gesetzlich festgeschrieben wurden. Es gibt ein Geodatenzugangsgesetz, aber es wurde in der Form noch nicht ausreichend ausgenutzt. Es gibt viele Potenziale, die da noch ungenutzt bleiben. Es gibt ein öffentliches Geodatenportal, was man sich sogar anschauen kann, aber die Daten sind noch nicht in der Form aufbereitet, dass sie wirklich ihr volles Potenzial ausschöpfen können. Mhm.
Und das wäre jetzt praktisch nur ein Beispiel für eine Forderung, die ihr irgendwie formuliert habt, zu sagen, wir wollen, dass das mehr passiert, dass diese Daten zugänglicher werden, dass sie vielleicht auch noch besser werden, damit eben dann wiederum andere Institutionen, was auch immer, oder auch einfach Unternehmen, die nutzen können, um nachhaltigere Entscheidungen treffen zu können.
Genau, so, richtig. Dass sie quasi detaillierter werden, dass die Kartierung vom Maßstab her kleiner und feiner wird und dass eben auch mehr Dinge zusätzlich zugänglich sind. In NRW gibt es zum Beispiel Lärmschutzkarten. Die gibt es in den anderen Bundesländern gar nicht, sind aber natürlich auch interessant, wenn man überlegt, wie man die Bahn ausbauen kann, ohne Menschen damit zu stören oder auch Autobahnen so bauen kann, dass, wenn wir überhaupt welche bauen müssen, sie dann wenigstens dort stehen, wo sie möglichst wenige Menschen auch stören. Ja. Und Tiere.
So wie die A26 ist doch gerade das Thema. Habt ihr das mitbekommen? Die A26, die jetzt gebaut wird, wo einfach so, ich glaube, es ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber ich sehe das immer auf dem Account von der NABU und die einfach so, wo so richtig viel Moor so platt gemacht werden würde und alle so, hä? Warum? Aber die, nö, wieso? Ist doch cool. Okay, aber das gibt mir schon mal ein gutes Gefühl und ich glaube, das gibt mir ein gutes Gefühl dafür, wie diese Forderungen aussehen können. Lass uns doch, dann sind wir eigentlich schon voll im Thema, weil der Obertitel dieser Folge, und ich finde das eigentlich auch spannend, wir haben jetzt so ein grobes Verständnis für das Common Grounds Forum, wir können da auch immer mal wieder nochmal rein dippen, aber ich glaube, was spannend ist, wenn wir uns jetzt hier auf Basis dessen, was ihr euch schon so überlegt habt, so ein bisschen Gedanken machen, wie kann jetzt eigentlich ökologische Nachhaltigkeit in der Digitalisierung aussehen? Und das war jetzt ja schon ein sehr konkretes Beispiel, wo wir im Grunde, wenn ich das jetzt mal zusammenfasse, ist ja der Kern der Forderung, klar die Geodaten, aber in einem größeren Scope würde ich sagen, geht es ja darum, technologische Mittel dazu nutzen, um nachhaltigere Entscheidungen treffen zu können. Kann ich das so verstehen? Habt ihr noch andere Beispiele, noch andere Ideen oder noch andere Forderungen, was man machen kann, damit irgendwie Digitalisierung, ökologische Nachhaltigkeit und Digitalisierung mehr zusammengehen, damit das eine das andere mehr befeuert?
Ja, also ich weiß nicht, ich glaube, viele von den Forderungen, über die wir gesprochen haben, auch so im Plenum, sage ich mal, mit mehr Leuten, waren auch so ein bisschen weniger genau definiert. Also dieses Geodatenthema ist ja schon richtig so fast schon ausformuliert, würde ich sagen. Und wir haben halt viel darüber gesprochen, dass wir der Meinung sind, dass generell Open Source, und das ist ja Geodaten auch, ne, generell, dass man Daten und Software öffentlich zugänglich macht, den Nachhaltigkeitsgedanken, und zwar auch den ökologischen, immer voranbringt. Also wir sind der Meinung, dass dieses, was jetzt gerade sehr viel passiert und was auch zum Beispiel von staatlichen, weiß nicht, zum Beispiel staatliche Software und so weiter und Webseiten und so weiter, oft von den großen üblichen Verdächtigen quasi in Auftrag gegeben werden, total proprietär sind und dadurch einfach nicht unbedingt nachhaltig und effizient gemacht sind. Und ich glaube, wir sind der Meinung, oder viele von uns waren der Meinung, dass eben nicht nur dazu gehört, dass man Daten bereitstellt, sondern dass die Software, die wir machen, auch Nachhaltigkeit irgendwie im Sinn haben muss und Open Source dafür zum Beispiel ein gutes Mittel ist. Ja.
Voll.
Ja.
Ja, nee, also genau, also finde ich total spannend, weil Open Source hat ja auch immer den großen Vorteil, dass so Dinge wie Qualitätssicherung, Sicherheit und so, bleiben wir mal vielleicht bei Cybersicherheit, so Sicherheitsfragen ja dadurch einfach so ein bisschen geklärter sind, dass eben viele den Code sehen, viele Augen drauf gucken und einfach ich nicht mehr darauf vertrauen muss, dass eine Software vielleicht sicher ist und genau das macht, was ich will, sondern halt nachprüfen kann, dass es so ist. Und wenn man das sozusagen erweitern würde auf eine Zertifizierung klingt gerade so offiziell, aber auf einen, also so wie man halt nach Sicherheitsstandards vielleicht guckt, eben auch nach Nachhaltigkeitsstandards guckt, Effizienz, gewisse Paradigmen nicht zu verwenden, solche Geschichten, dann könnte das eben auch was sein, was sozusagen so ein bisschen von sich selbst getragen wird. Und zum Beispiel, ist jetzt nur eine random Idee, aber die ganzen Plattformen wie GitHub, GitLab, aber GitHub wohl als die größte, da könnte ja auch was passieren, dass es die Möglichkeit gibt, da einem Code zum Beispiel, den man sieht, irgendwie eine gewisse Effizienz zu bescheinigen als Experte von außen und sagen, ich finde das auf einer Skala von 0 bis 10 so und so effizient und das könnte energiesparend sein und so. Und wenn das irgendwie 1000 Leute machen, dann gibt es ein Siegel in GitHub und man sieht, ah, okay, das Projekt gilt als besonders ökofreundlich.
Ja, also tatsächlich waren auch einige Forderungen von uns dabei und das wurde auch ziemlich kontrovers diskutiert, weil wir haben ziemlich viel darüber gesprochen, dass es eigentlich gut wäre, so eine Art Nachhaltigkeitsmonitoring zu haben oder so eine Art Siegel. Und ich meine, der NABU macht da, glaube ich, auch schon ziemlich viel. Es gibt auch schon solche Siegel jetzt zum Beispiel für Server, Rechenzentren, wie viel Energie die verbrauchen und so weiter. Aber das ist alles nicht standardisiert oder das wird auch ganz viel von der Industrie, sage ich mal, dann wieder in so Normen verpackt, die vielleicht gar nicht das sind, was es dann am Ende eigentlich sein sollte. Und wir waren da auch irgendwie vorsichtig, weil wir auf der einen Seite schon glauben, dass solche Siegel einfach ein Ansporn sein können. Und ich glaube, gerade der Staat, wenn er Software und Webseiten veröffentlicht oder macht, sollten die bestimmten Standards entsprechen.
Ja.
Und da sollte es diese Standards geben. Und so ist es ja bisher nicht. Also es gibt, glaube ich, zum Beispiel diesen blauen Engel oder wie das heißt. Es gibt so ein Siegel. Ich habe jetzt leider den Namen gerade nicht parat. Aber das ist jetzt nicht so, dass das vom Staat schon so vorgeschrieben ist, dass staatliche Webseiten sowas haben sollten. Wobei dann zum Beispiel andere Sachen wie Zugänglichkeit, Accessibility schon vorgeschrieben sind. Und das wäre schon was vielleicht ganz cool wäre.
Mhm.
Ja.
Definitiv.
Und generell haben wir auch voll viel darüber gesprochen, dass jetzt gerade so mit Repair-Cafés und nachhaltigerer Hardware, also dass man zum Beispiel seine Smartphones nicht die ganze Zeit austauscht, dass man die irgendwie modular gestaltet und so weiter, so wie darüber schon, glaube ich, mehr im Mainstream gesprochen wird, sollte man auch genauso über Software sprechen. Also Software sollte auch modular sein, wiederverwendbar. Man sollte nach bestimmten Standards bauen sozusagen und eine Langlebigkeit von Software garantieren können. Und das sind alles so Sachen, das ist eigentlich analog zu dem, was mit Hardware schon besprochen wird.
Ja.
Ja.
Zur Hardware fällt mir auch noch eine ganz spannende Anekdote ein, denn ich habe mehrere Hüter auf. Ich bin nicht nur für das Common Grounds Forum aktiv, ich engagiere mich auch beim Abenteuer Regenwald TV. Das ist so der größte Regenwaldbildungsverein hier in Deutschland. Und dementsprechend war ich in der letzten Woche viel an einer Schule unterwegs, um den Kindern auch was über Handys zu erzählen und was diese mit dem Regenwald zu tun haben. Und dort ging es eben auch darum zu schauen, wie kann man Hardware möglichst reparierbar machen, wie kann man an so einem Handy selbst rumbasteln. Und das, worauf ich eigentlich hinaus will, ist nämlich ein ganz anderer Punkt. Und zwar bei diesem Rumschrauben haben die Kinder natürlich nicht nur gelernt, wie man ein Handy möglichst langlebig verwenden kann, sondern eben auch gelernt, wie viel Spaß es eigentlich macht, an so einem Handy rumzuschrauben und was das eigentlich für spannende Berufe auch sein könnten. Und das ist eine Sache, die mir bei Nachhaltigkeit immer total wichtig ist, dass es eben auch total viele andere Effekte hat. Dass es eben nicht nur darum geht, ein Handy möglichst modular zu machen, sondern auch ganz viele andere Folgeeffekte entstehen, dass man durch die Nachhaltigkeit auch lernt, eher in Systemen zu schauen und zu überlegen, was sind denn noch andere Implikationen, die dadurch automatisch mit entstehen und ja auch einen positiven Impact haben. Wenn wir überlegen, wie viele junge Menschen ja auch immer wieder planlos durch die Gegend laufen und nicht wissen, was sie für eine Ausbildung oder ein Studium machen wollen.
Ja, ich finde das einen wichtigen Punkt. Also die Benutzung von Soft- oder Hardware-Produkten, ohne irgendwie zu wissen, was da drin eigentlich passiert, ne? Und dieses Bewusstsein auch dafür, dass da Komponenten sind, die etwas tun, die vielleicht auch ein Zusammenspiel haben, die eine Lebensdauer haben. Ist immer, wenn man von jungen Menschen und dann das Wort Fortnite, dann klingt das immer so, alle jungen Menschen spielen Fortnite, das meine ich nicht, aber das ist ein Spiel, was viel gespielt wird. Und wo, glaube ich, auch einfach viel nicht klar ist, wenn ich da in eine Runde starte, was da eigentlich im Hintergrund alles passiert. Also, dass da Server hochgefahren werden, dass da Kapazitäten freigemacht werden, dass da Strom verbraucht wird und so. Und das sind ja alles Dinge, die man einfach gar nicht so präsent hat, wenn das halt einfach nur so ein kleiner magischer Gegenstand ist, der irgendwas tut. Also so eine Blackbox, wo ich denke, da drücke ich halt drauf und dann passiert was. Und ich glaube, dieses Bewusstsein finde ich einen wichtigen Punkt und finde ich auch spannend und ist auch etwas, wo ich in meiner eigenen Vita festgestellt habe, dass die Notwendigkeit, sich manchmal mit komplexen Dingen auseinanderzusetzen, Computer, ich habe einen Computer, aber der hat kein Internet, wie kriege ich jetzt gewisse Software darauf und so, dass das ja auch, wie du schon gesagt hast, das macht dann Bock und dann kriegt man halt auch irgendwie Lust und ist motiviert, sich mit Sachen irgendwie auseinanderzusetzen. Und wahrscheinlich ist das auch die Grundlage dafür, weil Nachhaltigkeit ist ja auch, also ökologische Nachhaltigkeit, kleiner Disclaimer, ich würde sagen, wir einigen uns einfach immer nur Nachhaltigkeit zu sagen. Wir meinen in dieser Folge primär ökologische Nachhaltigkeit. sich damit auseinanderzusetzen, ist ja auch komplex, weil es eben, wie bei so einem Handy, ganz viele kleine Teile sind, die alle irgendwie was miteinander zu tun haben oder auch nicht. Und was ich nochmal spannend finde, ist diesen Punkt, also den Lili, den du auch genannt hattest, dass das, was bei ökologisch nachhaltiger Hardware schon so ein bisschen mehr Standard ist, also die Idee, den Lebenszyklus ein bisschen zu verlängern, nicht so viel wegzuschmeißen, dass sich das auch auf Software übertragen soll. Und da könnte ich mir vorstellen, dass jetzt viele HörerInnen so denken, ja, aber wie soll das gehen? Und ist eine Software, die ich lange am Laufen halten kann, sozusagen, ist die automatisch nachhaltiger als eine, die ich dann vielleicht alle Jahr mal neu schreibe oder neu entwickle? Einfach vor dem Hintergrund, dass, klar, bei dem Handy, das schmeiße ich halt weg, da liegt dann halt was im Müll. Und wie könnte man das so auf Software übertragen? Also habe ich jetzt auch keine Antwort drauf, aber können wir ja mal zumindest überlegen.
Also ich glaube, Modularisierbarkeit und so weiter, ich meine, als allererstes, wenn man Software nicht dauernd neu schreiben muss, ist es natürlich erstmal eine Einsparung der menschlichen Ressource. Was jetzt nicht unbedingt direkt ökologisch nachhaltig ist, aber ich bin zum Beispiel der Meinung, dass das auch schon ökologisch nachhaltig ist, wenn diese Menschen dann einfach mehr Zeit haben, sich um wichtigere Dinge zu kümmern als die neueste Animation. Mhm. Und ich glaube aber, klar, natürlich, bei nachhaltiger Software geht es dann vielleicht auch eher um, also ich zum Beispiel habe schon ziemlich viel im Frontend-Bereich gearbeitet und wenn da immer die neuesten Animationen und die kompliziertesten Interaktionen und wenn wirklich jedes einzelne Datum, jeder einzelne Klick, jeder einzelne Scroll gespeichert wird zum Beispiel, um damit irgendwie Marketing, also Marktforschung zu betreiben, das ist nicht nachhaltig. Also das verbraucht wirklich ziemlich viel Strom. Ich habe jetzt keine genauen Zahlen, aber es gibt sie, wenn man das nachschauen möchte. Und genau, vielleicht sind das ein bisschen andere Themen als in der Hardware. Also es geht jetzt nicht unbedingt darum, eine Software zu machen, die jetzt 20 Jahre hält. Ich glaube, das brauchen wir nicht, weil tatsächlich so die Menge an Daten, die man jetzt speichern muss für so eine Software, ist jetzt nicht so groß. Also für die meisten, weiß ich nicht, Apps, Webseiten und so weiter, macht das jetzt nicht so einen Riesenunterschied. Aber sie so zu gestalten, dass sie minimal vielleicht Daten und Energie verbrauchen, halte ich schon für erstrebenswert. Und jetzt gerade, also gerade jetzt, wenn man auf so User-Facing-Sachen schaut, also Webseiten, Apps und so weiter, geht der Trend ja eher in die andere Richtung. Mehr Animation, mehr Performance, mehr schnellere, tollere Grafiken und so weiter. Und das ist eigentlich ein Trend, der nicht in die Richtung geht, nachhaltigere Software zu machen, weil diese Animationen sind auch oft beim nächsten Browser-Update schon wieder kaputt und dann muss die ganze Webseite neu gemacht werden und so weiter und so fort. Also genau, also ich glaube, wenn, was auch Daniel gerade meinte, wenn die Leute Spaß daran haben und wenn es nicht darum geht, die coolste neue Animation zu machen, sondern am meisten Energie zu sparen und das am performantesten mit den wenigsten Klicks zu machen und so weiter, dann ist es vielleicht auch wieder so was Spaß machen kann und was eine Challenge sein kann irgendwie.
Ja, ich glaube, bei Software befinden wir uns generell in so einem total schwierigen Spannungsfeld, weil man ja auch sagen muss, um Spaß an Nachhaltigkeit zu haben, muss man Nachhaltigkeit ja auch irgendwie für die Menschen spielerisch greifbar machen. Und dementsprechend finde ich das Thema auch einfach super, super kompliziert, weil ich auch das Problem sehe, dass wir immer unauffälligere kleine Details optimieren, um Menschen dann ja auch auf einer unterbewussten Ebene für eine App zu begeistern. Und dann halt auch echt die Frage ist so, für welchen Zweck begeistert man die Menschen denn dort auch? Denn ich glaube, das kommt bei Software auch immer relativ kurz, das Thema, dass man sich auch überlegt, bei welchen Themen brauchen wir denn überhaupt eine Software? Bei welchen Themen ist es vielleicht auch aus ethischen Gründen verwerflich, wenn wir dort zu viel Software einsetzen? Vor allem, wir hatten ja eben auch schon das Thema Marketing angesprochen, wo man sich ja auch fragen muss, sind Produkte ein Zweck für den Menschen oder ist der Selbstzweck des Menschen, dass er Produkte kauft für Unternehmen? Und ich finde, da geht es dann halt auch immer ganz stark um diese Sichtweise, von woraus man schaut, wer für wen quasi da ist. Und eigentlich sollte man ja wirklich in eine Richtung schauen, wo man sagt, diese Produkte sind für uns da und wir sind nicht nur der Selbstzweck eines Unternehmens.
Ja.
Genau. Darf ich noch mal kurz was dazu sagen?
Ja, natürlich darfst du das.
Also, genau. Ich glaube, das war auch für mich auch bei dem Common Grounds Forum auch ein großes Thema, dass mir persönlich geht dieses Greenwashing so, oder dieses, dass man halt Produkte verkauft und dann sagt, das ist jetzt nachhaltiger als das andere Produkt davor, das geht mir manchmal so ein bisschen auf den Wecker und ich denke mir manchmal so, hey, überleg doch erstmal, ob wir dieses Produkt eigentlich wirklich brauchen oder ob wir nicht eine andere Art von Nachhaltigkeit eigentlich brauchen. Ich glaube, das ist auch das, was Daniel meinte. Und ich mag da ganz gerne dieses Keyword, diesen Begriff soziale Innovation, weil ich glaube, es wird ganz oft dann, weil ich glaube, also technologische Innovation ist wichtig und notwendig für, um unsere Gesellschaft zu transformieren und um mehr Nachhaltigkeit zu erreichen, ökologische Nachhaltigkeit. Aber ich glaube, eigentlich geht es dann darum, Technologie da, wo wir sie brauchen, richtig anzuwenden als Werkzeug und nicht als Selbstzweck. Also ich glaube, oft wird dann einfach ein neues Produkt erfunden, um diese anderen technologischen Produkte, die wir schon haben, irgendwie nachhaltiger zu machen, anstatt dass man sich mal überlegt, wie man das Ganze vielleicht ein bisschen umkrempeln könnte und einfach anders machen könnte.
Ja, das, also ich finde, das passt zu dem, worum es auch am Anfang ging mit den Geodaten, weil das eigentlich ein wunderbares Beispiel dafür ist, Technologie als Werkzeug für Probleme oder als Werkzeug für vielleicht auch Fortschritt, aber eben in einem anderen Bereich sozusagen einzusetzen. Also zu sagen, wir haben die Möglichkeit, also wir können Daten erfassen, wir können irgendwie Services schreiben, die Daten verarbeiten, aufbereiten und irgendwo zugänglich machen. Klar, das können wir jetzt machen, um irgendwie User-Interaktionen in irgendeinem E-Commerce-Shop oder so zu erfassen und den Leuten noch mehr geilen Stuff zu verkaufen. Oder wir benutzen das, um zu gucken, wo haben wir vielleicht irgendwie die höchsten Abgaswerte in der Stadt und wo sollten wir vielleicht gucken, dass wir den Verkehr ein bisschen wie auch immer, also jetzt, ne, das im Detail weiß ich es jetzt auch nicht, aber das wären ja so die zwei Ansichten. Oder ich hatte mal irgendwann so diesen Gedanken von, es gibt bestimmt so viele Leute, ist voll naiv, aber egal, die irgendwie Gemüse anbauen und die kleine Bauernhöfe, größere Bauernhöfe und es ist ja immer dieses, ja, regional und so ist cool. Und ich könnte mir vorstellen, dass man mit einer guten technologischen Vernetzung zwischen all diesen Anbietern und allen Leuten, die daran Interesse haben, das hinkriegen würde, diese ganzen Lebensmittel, die da produziert werden, sehr effizient und gut zu verteilen, sodass man einen großen Bedarf wahrscheinlich schon über so regionale Sachen decken kann und gar nicht über Rewe oder Edeka. Nichts gegen Rewe und Edeka, die haben auch ihre Daseinsberechtigung, aber das finde ich, das passt ja auch so ein bisschen rein. Ich hatte witzigerweise heute Morgen eine Podcast-Aufnahme zum Thema KI und auch Chancen und Risiken von KI. Und da ging es auch, und das würde mich jetzt auch mal interessieren, wie ihr das so seht, weil gerade KI ja auch so unfassbar energiehungrig ist. Also das Training von diesen Modellen ist ja wirklich, also ich habe letztens auch wieder Halbwissen, aber die, also das Training verbraucht einfach wirklich Energie in Mengen, die nicht feierlich sind. Und zum Beispiel habe ich bis jetzt noch keine, und ich finde KI cool und ich finde es voll spannend und so, und ich will das auch gar nicht wegmachen jetzt. Aber es wirkt für mich nicht wie, oh, wir haben ein Problem, lass mal KI entwickeln, damit wir das Problem lösen, sondern, und da muss man vielleicht auch wieder mit reinrechnen, dass Menschen vielleicht auch grundsätzlich irgendwie Bock auf Innovation haben und irgendwie auch neugierig sind und Sachen bauen wollen, tatsächlich für die Neugier. Ich finde das auch immer noch was anderes. Also ich finde, diese forscherische Neugier ist immer noch was anderes, finde ich, als die, ja, und wie machen wir jetzt ganz viel Geld? Also das ist ja eine andere Motivation. Einfach nur ein paar lose Gedanken.
Ja, also ich muss sagen, ich glaube, wir haben da vielleicht ein bisschen so eine ähnliche Sichtweise. Ich glaube, ich bin bei KI, bisher habe ich da noch nie was gesehen, wo ich so dachte, ah ja, damit können wir jetzt wirklich existierende Probleme lösen, sondern eher andersrum, KI erschafft sich seine Probleme selbst, die vorher noch nicht existiert haben. Beziehungsweise, was es auch ganz oft macht, und da bin ich wieder bei dieser Werkzeugmetapher, es nimmt uns genau die Dinge weg, die wir eigentlich als Mensch gerne machen. Also jetzt kann KI irgendwie, jetzt kann Dolly super tolle Fotos erstellen und alle Marketingtexte und alle Texte werden von KI geschrieben. Und die meisten schreiben inzwischen schon ihre Hausarbeiten mit KI, also mit ChatGPT und so weiter. Es hat jetzt alles nichts mit Nachhaltigkeit zu tun, weil mir fällt ehrlich gesagt auch keine wirkliche Anwendung für KI ein. Eben weil die, ich nenne es jetzt mal graue Energie, diese KI erstmal zu trainieren schon so viel verbraucht. Auf der anderen Seite gibt es bestimmt welche, aber ich habe bisher noch keine gefunden. Und ich glaube, da muss man einfach super vorsichtig sein und nicht gleich sagen, ah, das ist jetzt so eine coole neue Technologie, die so viel kann und so irgendwie Spaß macht anzuwenden. Und deshalb erdenken wir uns jetzt einfach irgendwelche Use Cases, wie das irgendwie nachhaltig werden könnte. Also ein Beispiel dazu, das habe ich auch von Leuten vom NABU tatsächlich gehört, das Beispiel, dass die mal so einen Versuch gemacht haben, ein Haus, das quasi so ein Smart Home war, also ein Mietshaus, aber also mit vielen Parteien, dort quasi mit KI zu steuern, wer wann seine Waschmaschine anmacht und ausmacht und so weiter. Und dieses Ergebnis, das war natürlich nur ein Pilotprojekt, nur ein Beispiel. In dem Projekt war es tatsächlich so, dass die Kosten, um die KI zu trainieren und am Laufen zu halten, die Einsparungen quasi übertroffen haben. Also im Prinzip hat man damit dann keine Energie reduziert, weil die KI selber so viel Energie gebraucht hat. Und ich glaube, dass das einfach schon was ist, was man immer im Hinterkopf behalten muss. So. Auch bei Google und so weiter. Viele Leute denken überhaupt nicht darüber nach, wie viel CO2 das verbraucht, wenn sie gerade eine Google-Suche machen oder so. Und ich will da jetzt auch niemanden so shamen oder so. Ich glaube, ich mache es ja auch selber. Aber wenn es so mehr ins Bewusstsein kommen würde, ja, dann würde man vielleicht über diese KI-Suchen auch anders nachdenken.
Ich glaube, das ist ein schöner Punkt für mich, um nochmal mit ein paar schöneren Beispielen, die ein bisschen Hoffnung machen, reinzukrätschen. Denn ich durfte tatsächlich auch über das Common Grounds Forum bei mir an der Leuphana eine Gastvorlesung halten in einem Seminar von einem Informatikprofessor. Und dort habe ich auch mal versucht, aufzuzeigen, in welchen Bereichen es tatsächlich richtig spannende Chancen ermöglicht. Denn ich sehe KI so ein bisschen wie Wasserstoff. Es gibt Bereiche, in denen es total viel Sinn ergibt und total viel verändert. Und es gibt Bereiche, in denen es einfach absolut unnütz ist, dort noch mehr Energie reinzustecken. Und vor allem bei KI hat man, glaube ich, auch immer das Problem, dass es ja eben so vielseitig eingesetzt werden kann und es sehr schwer ist, sich da auch wirklich das Nötigste zu begrenzen. Aber ein super spannendes Beispiel dafür ist zum Beispiel auch die Erkennung von Waldbränden. Und vielleicht braucht man dafür noch nicht mal zwingend eine KI, sondern einfach nur einen sehr gut ausgeschriebenen Algorithmus. Ich bin kein Informatiker, ich kann das nicht genau sagen. Aber zum Beispiel in dem Bereich ist es eben total sinnvoll, wenn Frühwarnsysteme möglichst autonom und möglichst schnell funktionieren. Und da gibt es auch tolle Beispiele, auch hier aus Deutschland, die eben auch mit Satellitentechnik funktionieren, um eben Frühwarnerkennung für Waldbrände zu ermöglichen. Was ja auch über drei Ecken dann wieder extrem viel CO2 einspart, aber auch Lebensraum für wertvolle Arten erhält, weil wir ja auch eine Biodiversitätskrise haben, die ebenso drängend ist wie unsere Klimawandelproblematik. Und andererseits finde ich es auch wieder super spannend, wenn ich so darüber nachdenke, wie auch Städte damit deutlich besser gemanagt werden können. Also ich hatte jetzt eine Geschäftsreise nach China und durfte dort auch einige exklusive Einblicke darin kriegen, wie denn Smart Cities der Zukunft aussehen, beziehungsweise auch schon umgesetzt werden. Und wenn man sieht, wie viel Potenzial darin steckt, wenn man Staus regulieren kann, wenn eine Stadt eben viel, viel strukturierter abläuft und dadurch ja auch einiges an klimaschädlichen Verhalten eingespart wird, ist es eben total interessant. Was aber auch wieder bedeutet, dass man sich überlegen muss, wie smart soll so eine Stadt sein? Wo setzt man die Grenze? Bei welchen Dingen ist es eigentlich schon wieder nicht so ökologisch?
Ja, also voll. Ich meine, klar, es gibt auf jeden Fall coole Use Cases für KI. Man muss auch mal ein bisschen unterscheiden zwischen diesen, ich sag mal, das mit den Waldbränden, das ist ja, ich nenne das jetzt klassische KI, also die eher so Klassifizierung vornimmt, und dann gibt es ja noch generative KI. Das ist das mit dieser ganze ChatGPT-Kram und so. Ich glaube, man kann bei keiner dieser Sachen sagen, dass die nur gut oder nur schlecht sind oder dass man das jetzt irgendwie lassen sollte. Und wahrscheinlich ist das Kind eh schon in den Brunnen gefallen. Also es ist eh, ich glaube auch, dass das, aber das ist nur meine Persönlich, also das wäre sozusagen, wenn ich jetzt auch im Common Grounds Forum gewesen wäre, wäre das halt mein, das heißt nicht, dass das richtig ist, sondern einfach nur, das ist halt so, wie ich das immer mal sehe, dass Menschen halt ein Stück weit auch einfach so ticken. Und Menschen haben auch eine Atombombe erfunden und das war ja nun wirklich keine gute Idee, aber ich glaube, solange es irgendwas rauszufinden gibt, werden Menschen das irgendwie rausfinden. So. Und dann gibt es immer Leute, die machen damit was Dummes und es gibt Leute, die machen damit was Cooles. Und zum Beispiel ein Beispiel für einen coolen Einsatz von KI ist auch so medizinische Forschung zum Beispiel. Also dass einfach diese Prozesse teilweise unglaublich beschleunigt. Aber ich finde schon auch, dass diesen Punkt zu sagen, sich wirklich gut zu überlegen, wo brauchen wir das, und auch, und ich glaube, wahrscheinlich gerade bei Digitalisierung und ökologischer Nachhaltigkeit, neben der, ja, recht offensichtlich, hatten wir auch schon besprochen, dieser Ressourcenthematik, also nicht so viele Akkus wegschmeißen, sowas, ist glaube ich, wirklich auch so dieses Mindset was man dazu entwickelt, wahrscheinlich das Entscheidende. Und sich wirklich zu überlegen, ja, brauche ich das, muss ich das? Und ich habe aber noch einen Punkt, wo du hattest das nämlich gerade gesagt mit dem, dass uns das auch teilweise Dinge wecken, die wir gerne machen. Den Gedanken hatte ich auch schon. Und jetzt habe ich auch nach wie vor. Dann denke ich mir aber auch wieder, KI, also die Bilder, die KI macht, oder die mit Journey zum Beispiel gemacht werden, oder die Texte für Webseiten, die irgendwie so SEO optimiert sind, das macht ja keinen Spaß. Also niemand schreibt gerne 50 Shop-Texte, um irgendwie die Suchmaschinen zu optimieren, und auch niemand liebt es jetzt, so Produktbilder irgendwie aufzuarbeiten. Weiß nicht, niemand, aber ich glaube nicht, dass gleichzeitig kann man ja auch dann wieder argumentieren, dass das wieder Raum gibt, um sich den künstlerischen Teilen zu widmen, dass es so ein bisschen stumpfe Arbeit vielleicht irgendwie wegnimmt und man sich dann auch wieder über größere, zum Beispiel, und dann wären wir ja wieder bei dem, so ein bisschen Zeit auch der Menschen freimachen, um sich zum Beispiel mit Nachhaltigkeitsthemen zu befassen. Das könnte ja die Köpfe auch wieder freimachen, weil man eben nicht in operativen Dingen so verheddert ist, um sich dann wieder in einem größeren Bild Gedanken zu machen, wie können wir das jetzt vielleicht generell nachhaltiger gestalten. Also so rum könnte man es auch sehen.
Ich glaube, das ist so ein, ich bin da immer hin und her gerissen zwischen diesen beiden Perspektiven, weil auf der einen Seite bin ich, glaube ich, auch eher ein optimistischer Mensch, und ich denke auch so, wenn wir diese Technologien richtig einsetzen würden und sagen würden, wir benutzen sie nur, um diesen ganzen nervigen, repetitiven Aufgaben ein Ende zu bereiten, damit uns als Menschen mehr Zeit bleibt, das Menschliche zu machen sozusagen, dann wäre es ja gut. Aber so ein bisschen spielt dann auch immer wieder mein doch bisschen kulturpessimistischer Blick rein, wo ich dann so denke, so realistisch gesehen, wie sieht jetzt zum Beispiel gerade unser Gesundheitssystem aus? Und wenn dann wirklich medizinische Diagnostik, was ja jetzt schon auch auf einem guten Stand ist, KI kann wirklich inzwischen besser teilweise Krebs erkennen als Menschen. Wenn das dann der Fall ist, wäre ja theoretisch mehr Zeit für die Ärztinnen, um mit den PatientInnen zu sprechen und die Diagnose zu erklären und einfach menschlich auf die einzugehen. Aber wird das realistisch passieren? Also ich glaube, da sehe ich halt ziemlich viele Risiken, dass es dann letztendlich nur doch dazu führt, dass noch weniger menschlicher Kontakt da ist. Und ich glaube, das ist aber was wir als Gesellschaft total gut einfach besprechen können und darüber reden müssen und das einfach gesellschaftlich, also so, ja, zusammen ausmachen müssen. Und genauso ist es auch bei der KI. Und deshalb, also allen Technologien, denke ich, wenn wir viel darüber sprechen von Anfang an und sagen, die hat diese und jene Risiken und es könnte sein, dass dadurch irgendwie 1.000 Millionen Menschen ihren Job verlieren. Aber wenn wir die positiven Seiten sinnvoll nutzen, dann könnten die auch quasi überwiegen. Mhm. Aber da müssen wir dann halt gesellschaftlich drüber sprechen. Und ich glaube, dazu gehört zum Beispiel auch, dass jetzt ich zum Beispiel in meinem Informatikstudium hatte im Vergleich zu vielen anderen Menschen, mit denen ich schon darüber gesprochen habe, relativ viel Pflichtseminare auch zum Thema so gesellschaftliche Verantwortung als jemand, der Technologie herstellt. Mhm. Also so dieses Atombombenthema sozusagen. Also so, du hast eine Verantwortung dafür, dass das, was du machst, irgendwie nicht missbraucht werden kann oder eine sinnvolle Technologie ist und so weiter. Und ich glaube, dass da noch viel mehr passieren könnte. Mhm. Also, dass wir einfach, die Technologien, die wir haben, sind nie irgendwie abgekapselt von der Gesellschaft. Und wir müssen einfach von vornherein dieses gesellschaftliche, also das muss einfach so vernetzt sein, dass man es gar nicht auseinander wegdenken kann, sozusagen.
Ich wollte gerade sagen, ich habe das Gefühl, du umschreibst da gerade sehr gut die Technosolutionismus-Thematik, die ja auch sehr stark in der Einforderung von dir quasi aufgegriffen wurde. Also quasi auch oder Technological Fix nennt man es teilweise auch. Also so ein bisschen diese Herausforderung, dass es ja auch ganz stark um die Haltung der Menschen geht. Darum, dass man eben solche Probleme dann oft mit Technologie lösen will, die dann eben gar nicht erst in diesem ganzen System, in dem wir sie ja einsetzen, auf unserer Erde wirklich einschätzen können in ihren ganzen Auswirkungen. Und dass es da, glaube ich, einfach wichtig ist, dass die Haltung stimmt. Weil ich meine, wir sind ja jetzt schon an einem Punkt, wo man gar nicht mehr ohne Technologie auskommen wird und möchte. Aber wo es, glaube ich, echt ganz wichtig ist, immer im Hinterkopf zu behalten, aus welchem Grund wir die Technologie überhaupt in unser Leben gelassen haben. Und dass eben auch nicht alle Probleme so lange nach hinten verschoben werden können, bis Technologie sie löst. Deshalb, ne, du hattest ja soziale Innovation schon angesprochen. Ja. Das ist einfach so ein schöner Bereich und es freut mich gerade total, wenn wir jetzt auch wieder so ein bisschen auf die politische Ebene gehen, zu sehen, wie viel in diesen Bereichen gerade entwickelt. Also ich habe selbst viel an solchen Programmen teilgenommen, Digitalisierung und soziale Innovation zusammenzudenken. Es gibt eine Beauftragte für soziale Innovation im Bildungsministerium. Also da kommt gerade total viel und ich habe das Gefühl, dass dort langsam auch immer mehr Menschen sind, die auch einfach auf dieser Suche nach etwas Sinnstiftenden sind, indem sie eben mit einer anderen Haltung auf Technologie schauen und sagen, ja, sie hilft mir und ich muss aber erstmal das soziale Problem berücksichtigen und dann schaue ich, wie die Technologie dann am Ende quasi den Impact noch ein bisschen maximieren kann.
Ja.
Genau. Ach, ja, ich glaube, also zu, ja, ich wollte nur noch mal so ein paar Beispiele dazu bringen irgendwie. Also ich glaube, zum Beispiel hatten wir das im Common Grounds Forum auch mit ein paar Leuten dieses Thema zum Beispiel. Also nur um das noch mal zu verbildlichen irgendwie. So, wir reden gerade zum Beispiel auch über demografischen Wandel ja ganz viel und dann könnte man sagen, okay, wir setzen jetzt einfach so Care-Roboter ein, die sich um alte Menschen kümmern. Aber vielleicht ist das eigentlich ein gesellschaftliches Problem. Vielleicht ist es einfach blöd, dass in unserer Gesellschaft gerade Care-Arbeit einfach unbezahlt ist oder einfach nicht richtig einfach geehrt wird auf eine Art. Und vielleicht ist das eigentlich ein gesellschaftliches Problem und vielleicht ist die Lösung dafür nicht einfach nur Care-Roboter einzusetzen. Genauso bin ich zum Beispiel auch nicht der Meinung, und das ist meine persönliche Meinung, dass Individualverkehr eine Lösung darstellt. Und wenn man dann einfach quasi die Technologie von Verbrennermotoren durch autonom fahrende Elektrofahrzeuge ersetzt, ist das Problem für mich dadurch nicht gelöst. Trotzdem bin ich der Meinung, dass Elektroautos und ein gewisses Maß an Individualverkehr vielleicht trotzdem notwendig ist und Teil der Lösung sein kann, aber eben nicht die Lösung. Und ja, da gehört dann soziale Innovation zu.
Ja, verstehe. Also mir fällt witzigerweise aus einer vergangenen Folge, wo es auch so um Chancen, in dem Fall wieder von KI, aber ist ja jetzt egal, ging, da war auch ein Ding genannt von wegen, das gibt ja eine Bildungsungleichheit und mit KI-Lösungen kann halt praktisch jedes Kind könnte perspektivisch einen individuellen KI-Lehrer bekommen. So. Und das wäre ja dann genau das, dass man sagt, ja, aber sollte man nicht vielleicht erst lösen, also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, sollte man nicht vielleicht erst lösen, dass es überhaupt diese krasse Ungleichheit gibt, bevor man dann einfach allen Kindern einen KI-Lehrer zur Seite stellt, sondern erstmal gucken, wie kann das eigentlich sein, was für Strukturen begünstigen das und so. Geht das so in die Richtung?
Ja, total.
Ja, okay, verstehe. Ja, das hilft mir manchmal, das nochmal so ein bisschen zu verstehen. Ich muss gerade die ganze Zeit, während wir über dieses Thema denken, ich weiß nicht, ob ich der, den Satz sage ich nochmal von vorne. Ich weiß nicht, ob euch der Begriff was sagt. Solarpunk. Habt ihr das schon mal gehört? Da muss ich gerade die ganze Zeit dran denken.
That's me.
Ja.
Also das ist so meine Ästhetik und ich glaube, das hat auch, also ich nenne es jetzt einfach mal Ästhetik. Klar, Solarpunk ist irgendwie im Prinzip eine Ästhetik. Aber es ist auch was, wo ich schon auch irgendwie dran glaube, dass das so eine Art gesellschaftliche Utopie sein kann, und die ich glaube irgendwie, wenn das cool wäre, dann wäre es cool. Weißt du, was ich meine? Also wenn das Trend wäre, wenn es Trend wäre, dass wir nicht sagen, oh, der neueste Technofix, ich habe jetzt, weiß ich nicht, ein Wasserstoffauto, das ist 10-mal fetter als das andere, aber verbraucht weniger Energie, sondern dass wir sagen, wie können wir eigentlich so wenig Ressourcen wie möglich verbrauchen und ein glückliches Leben haben und die Dinge machen, die uns Spaß machen. Und es kann auch Low-Tech sein. Ich bin ein großer Fan von Low-Tech. Aber Low-Tech heißt nicht, dass wir keine sehr digitalen, sehr modernen Technologien einsetzen können. Das heißt nur, dass wir sie dort einsetzen, wo sie wirklich Sinn machen und Effizienz bringen.
Ja. Und sie dadurch ja auch reparierbar werden. Ne? Also ich habe das Gefühl, das vergisst man ja auch immer, wenn man sowas warten will. Also teilweise ist das echt extrem schwierig, dann so ein ICE oder so mal kurz innerhalb von 5 Minuten zu reparieren. Dann hat man natürlich auch eine Verspätung. Ne?
Ja, genau. Und dann sind Leute frustriert und dann fliegen sie doch wieder. Und dann ist immer die Frage, ob sich das... Ja, total. Also vielleicht für die diesen Solarpunk... Weil ich finde das nämlich auch, also die Vorstellung davon total erstrebenswert. Wenn ich das richtig begreife, aber korrigiert mich da gerne, ist die Idee so ein bisschen zu sagen, genau, wie du sagst, wie können wir ein möglichst schönes, erfülltes Leben führen und Technologie soll uns dabei eigentlich nur noch so ein bisschen unterstützen. Also sozusagen, es gibt ja auch so viel so Animation und auch Videospiele in dem Genre. Es ist auch tatsächlich eigentlich ein Genre.
Eine Ästhetik,
und da ist dann oft,
ja.
Eine Ästhetik, genau. Und da ist dann oft viel Natur zu sehen und so. Und dann zum Beispiel irgendwie aber Energie von eigenen Solarzellen oder das ist jetzt ein blödes Beispiel. Oder ich weiß nicht, jetzt fällt mir kein gutes Beispiel ein, aber irgendwie Wasseraufbereitungsanlage, womit man dann sich auch noch das...
Ich glaube, es hat zum Beispiel auch ganz viel damit zu tun, dass man so biologisch Biotech-Sachen macht, also bionisch, wie man so will. Also, dass man sich an der Natur orientiert. Also, dass man zum Beispiel Dinge, die in der Natur gut funktionieren, in die Technologie überträgt, sozusagen. Oder andersrum, dass man quasi Natur, zum Beispiel jetzt wie so Wasserfiltersystem und so weiter, das hat jetzt nichts mit digitalen Sachen zu tun, aber ich glaube trotzdem, dass so solche Metaphern einem auch dort weiterhelfen könnten, theoretisch.
Vor allem zeigen die Metaphern ja auch auf, dass die Natur das, was wir mit Technologie versuchen zu imitieren, ja immer noch in den meisten Fällen am besten hinbekommt. Also wir kommen ja auch immer mal in so eine Zeit, wo darüber gesprochen wird, ob man Bienen ersetzen kann, wenn die Bienen aussterben oder ob man wie man damit umgehen soll, wenn eben der Golfstrom plötzlich aussetzt, weil es eben zu warm geworden ist und der dann Europa abkühlt. Und das sind alles so Themen, die, glaube ich, oft vergessen werden, dass wir ja immer, wenn wir Technologie haben oder sehr, sehr oft es aus der Natur beobachtet haben und nie die Perfektion der Natur dabei annähern konnten, aber halt neue spannende technologische Fortschritte damit gemacht haben. Und ich glaube, das zeigt auch einfach generell gut, wie stark diese ganzen Themen miteinander vernetzt sind. Also nicht nur mit der Natur und dem Ökologischen, aber wir haben jetzt auch so oft soziale Themen angesprochen. Wir haben Bildungsthemen angesprochen. Ich glaube, das Common Grounds Forum liefert das auch ganz gut, dass man eben all diese Themenbereiche zusammengebracht hat und dadurch auch Leute, die sich mit all diesen Themenbereichen beschäftigen möchten, weil es halt immer auf das gesamte System wirkt. Und das finde ich auch daran so cool, wenn man solche nachhaltigen Lösungen eben direkt so verwenden kann, dass sie ganz viele Probleme gleichzeitig angehen, ohne bei dem einen Problem jetzt plötzlich Abstriche machen zu müssen.
Ich glaube, das ist für mich auch die Definition von echter Nachhaltigkeit. Also Nachhaltigkeit kann nie nur so auf ein Thema begrenzt sein, weil das ist ja dann nicht nachhaltig. Also es muss so sein, dass es irgendwie für alles funktioniert, weil wenn es nicht so ist, dann wird es auch nicht bleiben können.
Ich glaube auch, das ist schon auch miteinander vernetzt und irgendwie verbunden und so, würde ich auch ganz klar sagen. Ich hatte gerade noch ich habe noch ein Beispiel für weil ich habe letztens was gesehen, das hat mich so begeistert, das fand ich so cool irgendwie und das hatte für mich was total Solarpunk-mäßiges. Es war ein TikTok von einem Typen, der irgendwie gezeigt hat, also der ist so ein bisschen, geht so ein bisschen in die Richtung, also Ami und geht so richtig ein bisschen in die Richtung Prepper, aber nur so ein, also jetzt nicht so dieses, ich habe hier auch noch 15 Gewehre, damit ich dann alle abschießen kann, sondern so so Selbstversorger ein bisschen so die Idee. Und der hatte dann wie so ein Werkzeugkoffer und da drin hat er sich halt selber so eine Art Laptop reingebaut mit einem Raspberry Pi, für die das nicht kennen, das sind so kleine, eigentlich so Entwicklungscomputer, läuft ganz Linux drauf, kosten irgendwie, ich glaube, der neueste kostet irgendwie 80 Euro oder vielleicht, manchmal ist der auch ein bisschen teurer, mal ein bisschen günstiger. Super coole Dinger, sind auch total toll, weil man damit halt das bisschen... Ja, Lilly hält einen in die Kamera. Ja, sehr gut.
Sehr, sehr cool. Daran erkennt man direkt das Studium. Es ist so faszinierend.
Genau. Und die sind auch, also auch was du gesagt hattest, Daniel, mit dem Workshop, mit den Kindern und am Handy rumbasteln und so. So ein Raspberry Pi zum Beispiel ist auch mega cool, um einfach Menschen Hardware näher zu bringen, weil sie halt, also man kann da halt selber Sachen löten, man kann, es ist alles offen, man kommt viel besser an die einzelnen Komponenten ran. So. Und der hat sich das halt in so einen wasserdichten Koffer reingebaut und meinte, da drauf habe ich mir halt ein LLM gespielt, also ein Large Language Model, was halt was halt möglichst groß ist, aber halt so klein, dass es so schmal, dass es halt auf einem Raspberry Pi einigermaßen läuft. Das sind jetzt nicht die leistungsstärksten Computer. Und er meinte, das ist halt total cool, weil damit habe ich super viel Wissen auf diesem Gerät, dass ich ohne irgendeine technische Kenntnis abfragen kann. Und wenn halt alles mal ausfallen würde, Strom weg, na gut, ohne Strom ist blöd, wobei mit Akku geht auch
aber
das,
Solar,
aber
ja.
Genau, Solar oder Generator oder so, aber wenn das Stromnetz ausfällt, wenn das Internet weg ist, ich kann damit ganz, ganz viele Fragen stellen, die mir praktisch helfen könnten. Hat er das als Beispiel gemacht, wie kann züchte ich irgendwie irgendwelche Keimlinge von irgendeiner essbaren Pflanze hoch? Also einfach so, wie kann ich mich zum Beispiel selbst versorgen? Oder ich habe folgendes Problem irgendwie, ich habe den und den Schädling auf meinen Pflanzen, was mache ich jetzt? Und das sind halt so, und das finde ich ein total cooles Beispiel, weil das halt genau das ist so, wie kann mich sowas dabei unterstützen, dass ich ein gutes Leben führen kann, auch wenn das Ganze drumherum, fand ich irgendwie cool, weil das so habe ich das noch nie zusammengebracht. Und es hat auch diesen Aspekt von, und das ist vielleicht auch nochmal ein spannendes Thema, es ist halt nicht alles in die Hände von großen Tech-Konzernen gegeben, die halt irgendwie Cloud-Plattformen anbieten, sondern es ist halt alles bei einem selbst so.
Ich glaube, das ist auch nochmal so voll das wichtige Thema für mich. Also so, ja, diese riesen Tech-Firmen, die machen ja, wenn sie behaupten, was Nachhaltiges zu machen, das einfach oft aus Profit, also eigentlich immer aus Profitinteressen. Und manchmal bin ich mir einfach nicht sicher, ob das einfach Hand in Hand gehen kann überhaupt. So. Also ich glaube, es ist einfach super schwierig. Also ich bin zum Beispiel gerade auf der Suche nach einem neuen Handy. Mein Handy hat jetzt wirklich endgültig den Geist aufgegeben. Ich halte mein kaputtes Handy in die Kamera.
Das sind Farben, die da nicht sein sollten. Das gleich können wir festhalten.
Ja. Es ist ästhetisch, ja. Aber ich kann leider fast nichts lesen da drauf. Nee, aber ich bin gerade auf der Suche und ich bin echt am Verzweifeln, weil ich möchte gerne ein kleines Handy, das möglichst einen guten Akku hat und das möglichst eigentlich austauschen kann, also wo ich Sachen austauschen kann. Dann wiederum das Fairphone und solche Sachen sind eigentlich auch nicht das, was sie versprechen. Also da könnte auf jeden Fall noch deutlich mehr passieren. Andere Sache, die mich total stört, ist, dass diese Dinger immer größer werden, immer mehr Speicher ziehen, immer mehr Akku verbrauchen und dann brauchst du auch einen immer größeren Akku. Aber wenn ich jetzt den Akku, der hier drin wäre, hätte mit einer Technologie von 2012, also von einfacherer, also weniger Animation, weniger schneller, weniger Hertz auf dem Bildschirm und so weiter, dann würde mich das wahrscheinlich 2 Wochen irgendwie, würde mir das viel länger reichen. Und ich glaube, so muss man auch manchmal denken. So, wir haben eigentlich diesen technologischen Fortschritt, aber wir haben dann immer diesen Rebound-Effekt, der das wieder kaputt macht. Also wo wir dann sagen, okay, jetzt haben wir mehr Akkulaufzeit, lass uns irgendwie krassere Chips einbauen und so weiter. Und das ist eigentlich kontraproduktiv.
Ja,
genau, das finde ich auch ganz spannend.
Ja, sorry, Daniel, sag du.
Ja, nee, also ich habe mir tatsächlich jetzt auch vor kurzem für meine China-Reise ein neues Handy besorgt, weil ich eben auch gemerkt habe, dass ich mal Lust hätte, schöne Fotos zu machen, wenn ich schon mal so weit wegreise, was für mich sehr selten ist, als jemand, der ansonsten gar nicht fliegt. Und da habe ich nämlich auch gemerkt, so eigentlich brauche ich gar nicht ein Handy, was jetzt irgendwie mit 120 Hertz da jedes Scrollen zu einem wahren Erlebnis macht. Also manchmal mache ich es an, weil ich es ganz angenehm finde, aber in der Regel bin ich immer im Energiesparmodus. Und mein Handy, was das für Tage überlebt, also ich will gar nicht erzählen, was ich für eine Bildschirmzeit habe, das ist mir fast schon unangenehm. Aber also das Handy macht das mit und ich bin da total begeistert, weil ich dann halt auch wieder merke, es gibt theoretisch sogar die Möglichkeiten, sich einzuschränken, nur die meisten Leute, also die Möglichkeiten sind gut versteckt und die meisten Leute sind dann auch so schnell an die Neuerung gewöhnt, dass sie sich gar nicht mehr so richtig auf diesen alten technologischen Stand zurückgewöhnen wollen. Also ich habe mein altes Handy noch als Geschäftshandy in der Tasche, aber ich will es eigentlich auch kaum noch benutzen, weil es immer noch so ein großer Unterschied ist. Das ist ganz, ganz extrem, wie das einen beeinflusst.
Ja.
Also ich bin jetzt gerade auch bewusst auf der Suche nach refurbished Handys, also gebrauchten Handys, die halt ein paar Jahre älter sind, weil das Ding hier ist von 2018 oder 17 oder so und es tut seinen Job. Also ich bin eigentlich voll zufrieden damit, wenn es nicht kaputt wäre, weil ich nichts Besseres kenne. Weil ich weiß nicht, wie schnell diese krassen Handys jetzt gerade heutzutage sind und ich will mich da auch gar nicht erst dran gewöhnen.
Und das Problem ist, wie Daniel schon meinte, es passiert halt wahnsinnig schnell und wenn man einmal dran gewöhnt ist, ist es wirklich ein Pain. Es geht ja auch, man kommt ja auch wieder zurück, aber es ist dann schon echt schwer, wieder diesen Schritt zurückzumachen. Und man muss, das ist vielleicht auch wieder was man ja wahrscheinlich auch fordern kann, zu sagen, diese Langlebigkeit muss halt auch mehr unterstützt werden, ne? Also weil neben der Funktionalität der Hardware ist es ja tatsächlich auch so, dass irgendwann die Software einfach dann nicht mehr läuft, keine Updates mehr und dann bist du halt irgendwann gezwungen. Also ich zum Beispiel, ich mache das immer so, ich kaufe mir alle 4 Jahre ein neues Handy. Ich kaufe mir ehrlich gesagt immer iPhones, weil ich die leider einfach am angenehmsten finde. Und dann benutze ich das so lange, bis ich sage, so, jetzt geht es nicht mehr. Also jetzt ist einfach, jetzt hält der Akku eine halbe Stunde gefühlt und ich kann es nicht mehr benutzen. Und dann kaufe ich mir ein neues. So. Und damit fahre ich ganz gut. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen das Mittelding. Also Aber einen Gedanken, den ich noch hatte, als ihr das meintet mit dem, mit diesem Rebound-Effekt, so, wir erhöhen die Kapazität und dann füllen wir die direkt wieder auf. Das ist ja auch, weil, also, das kann man auch nochmal wunderbar, finde ich, auf dieses, ja, mit KI, das nimmt uns dann so viel stumpfe Arbeit ab und wir haben dann viel Zeit. Weil es ist ja nicht so, und das glaube ich, schon so oft gehört, Menschen arbeiten ja momentan so viel wie schon sehr, sehr lange nicht mehr in der Menschheitsgeschichte, obwohl wir das ja gar nicht müssten. Also wir nehmen uns ganz viel Arbeit ab und anstatt dann die freie Zeit, die wir haben, zu sagen, so, ja, geil, jetzt haben wir ja, jetzt können wir ja, weiß ich nicht, chillen, irgendwas Cooles machen, irgendwie der Natur helfen, was auch immer, füllen wir die Zeit ja sofort wieder auf. Ja, genau. Und dann muss ja auch unser innerer Prozessor immer schneller werden und immer leistungsstärker werden und so.
Genau, also das ist eigentlich, klar, ich will jetzt ja auch nicht so ganz stumpfe Kapitalismuskritik äußern, aber es ist halt so das Problem, wenn man immer mehr produzieren muss und irgendwie immer Wachstum da sein muss. Ich bin jetzt nicht jemand, der glaubt, dass grünes Wachstum so in dem derart existieren kann. Also ich glaube, dass dieses mehr produzieren uns eigentlich nur unglücklich macht. Mhm. Und ja, es ist schwierig, da rauszukommen. Ich sag nicht, dass ich eine bessere Lösung habe, aber
aber was ich dabei auch ganz...
Vor kurzem, ich glaube, das war irgendwie so ein Ausschnitt aus einem SWR. Achso, sorry, das Internet war kürzlich da. Sag du.
Genau. Und zwar, ich finde, dabei ist auch so ein ganz großes Thema die Infrastruktur, die mit diesem Wachstum einhergeht. Denn wir sprechen ja nicht nur über Technologie, sondern über das, was Technologie überhaupt voraussetzt. Und das ist zum Beispiel die Energieerzeugung. Und das ist zum Beispiel dann eben auch so ein iPhone. Und ich habe das Gefühl, dass wir uns damit gerade auch ganz, ganz viel an zukünftigen Herausforderungen auch mit im Schlepptau ins Leben holen. Oh, ich glaube, mein Internet wird das gerade nicht so überleben.
Alles gut? Bitte weiter.
Ein Träumchen, genau. Denn das ist ja auch so Kreislauffähigkeit wieder so ein Thema, weil Wachstum ja auch bedingt, dass man immer mehr Ressourcen zur Verfügung hat, um dieses Wachstum aufrechtzuerhalten. Und wir jetzt eigentlich eher sehen, dass wir unsere Ressourcen möglichst ressourcenschonend und kreislauffähig benutzen müssen. Da fand ich das iPhone nämlich ein ganz spannendes Beispiel, weil die ja tatsächlich schon dabei sind, mit Recycling-Robotern ihre iPhones zum Teil zu recyceln, wobei das auch noch ganz am Anfang steht. Aber eben dann denke ich wieder an die Infrastruktur, wo wir da kaum Lösungen für haben, wo es auch noch gar nicht so viel an Basis gibt, um sowas dann recyclingfähig zu machen, was bei der Menge an Technologie, die wir aktuell hochfahren, auch einfach notwendig sein wird.
Ja, und ich denke, es wird der Zeitpunkt kommen, wo es einfach rentabler ist, sowas zu machen. Also sonst würde Apple das nicht machen. Und ich glaube, dann wird das auch noch mal ein bisschen Fahrt aufnehmen. Aber ich finde also dieser Gedanke, ich meine, klar, das ist ja auch diese Grundannahme, dass man immer mehr Ressourcen hat und Wachstum irgendwie unendlich ist und so. Und gleichzeitig haben ja Menschen schon irgendwie immer das Bestreben nach mehr, besser, Fortschritt in irgendeiner Art und Weise. Und ich glaube schon auch, dass so diese Idee von, wir bleiben einfach bei dem, wie es ist, weil das funktioniert und wieso, wir kommen doch klar. Ich wünsche mir das manchmal, weil das irgendwie eigentlich ja auch entspannt wird, aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich habe aber letztens einen Ausschnitt gesehen von einem, das war irgendwie so ein Landwirt, auf SWR war das, glaube ich, und der hat so Landwirtschaft gemacht wie vor 100 Jahren oder so, also relativ viel mit der Hand und auch nur so ein paar Tiere und so und also super nachhaltig natürlich und der meinte dann auch so, ja, er lernt halt irgendwie jedes Jahr ein bisschen mehr und er wird jedes Jahr so ein bisschen besser und irgendwie geht's irgendwie immer leichter und da meinte er, die Leute sagen immer, man muss immer mehr machen, aber das stimmt gar nicht, man muss es einfach nur besser machen, dann wird der Ertrag ja auch größer und dann verdiene ich ja auch immer ein bisschen mehr Geld, weil ich halt einfach, ich werde halt schneller, ich werde halt effizienter, ich finde halt klügere Lösungen und das finde ich ist auch nochmal so ein Ding, was man in diese Geisteshaltung mit reinnehmen kann, sich zu überlegen, es muss ja gar nicht mehr Technologie sein, es kann ja auch einfach bessere Technologie sein, im Sinne von, und besser heißt halt nicht schneller, sondern vielleicht effizienter oder klüger, durchdachter und das ist natürlich, das macht halt auch Spaß und da ist dann Fortschritt, der aber nicht so auffressend ist irgendwie.
Ja, genau. Also ich denke, also gerade zum Beispiel bei Smartphones denke ich, dass das so ein super Thema wäre, einfach besser und nicht mehr. Ich brauche kein größeres Smartphone, ich brauche nicht mehr Hertz, ich brauche nicht eine 5300 Megapixel Kamera, sondern ich brauche was einfach verlässlich funktioniert auf einen langen Zeitraum, wo die Batterie lange hält und keine Ahnung, lauter so Sachen. Ja. Ich meine, naja, Smartphone ist jetzt eine Sache. Bei KI ist es auch eine Sache. Wir brauchen bessere KI. Wir brauchen nicht größere Language Models. Wir brauchen welche, die verlässlich sind. Also gerade, es wird ja zum Beispiel mit Klimadaten wird auch super viel, da habe ich mich auch in meiner Masterarbeit ein bisschen mit beschäftigt, wird super viel auch über KI geforscht. Also zum Beispiel inzwischen gibt es tatsächlich auch Anwendungen von KI in der Wetter- und Klimavorhersage. Und das wird immer besser und es kann immer besser auch in so Klimamodellen eingesetzt werden. Aber das Problem ist nach wie vor, dass wir da einfach keine Verlässlichkeit haben oder keine, wir können nicht 100% sagen, ob das der Wahrheit entspricht. Wir haben da keine richtigen kausalen Zusammenhänge, die wir so feststellen können, weil KI halt eine Blackbox ist sozusagen. Und gerade jetzt beim Thema Nachhaltigkeit und ökologische Nachhaltigkeit und Klimaforschung und so weiter, braucht man das einfach. Also für jegliche Art von Forschung muss es einfach besser sein. Also das heißt verlässlich.
Ja.
Und nicht größer und kann irgendwie bessere generative Bilder machen und so weiter.
Ja. Ja. Genau, und wie kann ich vielleicht selben Output erreichen, aber das Training verbraucht die Hälfte der Energie? Oder also auch vielleicht ein Beispiel ist ja, es gibt doch, also Blockchain ist jetzt schon so ein bisschen out, aber bei Blockchain-Technologien gab es ja diese verschiedenen Ansätze, wie überprüft wurde, ob die Blockchain, also ob eine Person sozusagen was in die Blockchain einhängen darf. Das ist Proof of Work, hieß das. Das war so die erste Idee, dass du im Grunde mit Rechenkapazität Dinge validiert hast und du brauchst es einfach wahnsinnig und das ist natürlich energietechnisch total blöd, weil ganz viel berechnet wird. Und dann gab es halt immer andere Ideen, die eine genauso gute Verlässlichkeit zutage gebracht haben, aber Proof of Trust oder so hieß das, glaube ich. Und dann geht es halt nicht darum, dass alle was rechnen, sondern alle sagen, okay, der Person vertrauen wir und so. Und das ist einfach ein geschickterer, smarterer Ansatz, sowas zu machen. Und das in die Richtung, denke ich dabei irgendwie auch.
Ja. Ja, genau. Einfach, genau. Technologische Innovation heißt nicht mehr und mehr, sondern besser einfach. Mhm, und natürlich ist besser auch immer im Auge des Betrachters irgendwie. Aber
Ja, Fortschritt so ein bisschen anders definieren ist wahrscheinlich eine gute Idee.
Ja.
Gut, achso, ja, du wolltest noch was sagen.
Ich? Nee, alles gut.
Nee, irgendjemand hat gerade Luft
geholt. Daniel noch was sagen? Ja, ich habe.
Nee, ich höre hier ganz gespannt zu. Ich finde es total schön, was du dazu gesagt hast. Das unterstreicht es sehr gut.
Okay. Ja, es ist, man muss vielleicht ein bisschen zu. Ich hoffe, dass du genug zu Wort gekommen bist. Man muss nämlich dazu sagen, dass dein Video gerade nicht an sein kann. Oder ist dir das unangenehm, wenn ich das jetzt sage? Also, weil
man kann es ja vielleicht mal kurz umschreiben. Also, ich sitze hier gerade tatsächlich auf einer Konferenz in Berlin zum nachhaltigen Gesundheitswesen und da geht es auch ganz viel darum, wie man so mit Digitalisierung zum Beispiel die Beipackzettel bei Medikamenten wegstreichen könnte. Und dementsprechend sitze ich hier so in so einer kleinen Kabine. Es versuchen immer wieder Leute reinzukommen, weil sie nicht verstehen, dass ich gerade einen Podcast aufnehme, wenn ich ein Mikrofon in der Hand habe. Und dementsprechend ist meine Internetverbindung auch ein bisschen am Limit. Aber wir geben unser Bestes. Und ich glaube, es funktioniert eigentlich ziemlich gut gerade. Also.
Total, total. Ich habe nur die ganze Zeit die Sorge, dass du nicht genug zu Wort kommst, weil ich Angst habe, dass ich unterbewusst dich zu selten anspreche, weil ich dir nicht in die Augen gucken kann, sozusagen. Deswegen schrei auf, falls du das Gefühl hast, du kriegst nicht genug Redeanteil. Ja, weil das hatte ich gerade so ein bisschen Sorge.
Nehmen wir gerne Raum.
Ja, okay, dann ist ja gut. Nee, dann hatte ich jetzt auch nicht den Eindruck, dass du da nichts sagen würdest, aber das nur zum Hintergrund sozusagen für unsere Aufnahmesituation. Ich glaube aber tatsächlich, dass wir einen ganz guten Überblick bekommen haben über. Wir haben jetzt gar nicht eure ganzen Forderungen im Detail durchgesprochen und wir haben, glaube ich, Verständnis davon bekommen, was das Common Grounds Forum ist, was die Idee dahinter war und was auch so ein bisschen eure Mission gerade ist. Und das wäre jetzt aber auch nochmal eine abschließende Frage an euch. Diese Teilhabe, die ihr hattet, indem ihr da mitgemacht habt, geht das so in die Richtung von dem, was wir heute getan haben? Also sich mit diesen Themen zu beschäftigen, offen zu versuchen, irgendwie rauszufinden, was man vielleicht möchte, wo man irgendwie Probleme sieht und vielleicht irgendwie auch Ideen hat, in die Richtung könnte es irgendwie. Ist es so?
Ich glaube, ich kann da ganz gut was zu sagen, weil ich auch bei vielen unserer Follow-up-Projekten sehr stark involviert war und auch bin. Mhm. Und das Spannende ist natürlich, dass wir diese Bühne eben nicht nur hier in einem Podcast bekommen, sondern auch an Orten, wo wir direkt in den persönlichen Austausch mit Führungskräften aus der Bundespolitik und eben auch aus vielen NGOs treten konnten. Das heißt, auf dem Digitalgipfel, da hatten wir heute noch gar nicht drüber gesprochen tatsächlich, da hatten wir eben die Möglichkeit, auch nicht nur auf der Bühne unsere Position zu diskutieren, sondern natürlich auch erstmal uns für andere AkteurInnen, die sich für das Thema stark machen wollen, sichtbar zu machen. Das heißt, unser Ziel war jetzt gar nicht so zwingend, die Bildungsministerin davon zu überzeugen, dass jetzt jede dieser Forderungen umgesetzt werden soll. Aber man exponiert sich plötzlich den Leuten gegenüber, die halt jetzt schon aktiv in dem Bereich sind und eigentlich nur noch anderen AkteurInnen suchen, die ihnen noch mehr Unterstützung anbieten können, um diese Forderungen durchzubringen. Und dadurch konnten wir jetzt auch im Nachhinein zum Beispiel mit der Open Search Foundation auf deren Akademie bei einem Workshop mitwirken, wo es auch um Digitalisierung und vor allem Open Source ging und Orientierung in der digitalen Welt. Wir können dementsprechend jetzt auch bei der Republika einen netten Workshop anbieten, wo wir auch nochmal mit den Ministerien gerade enger im Austausch stehen, ob man da vielleicht auch ein bisschen was zusammen machen kann. Und dementsprechend merkt man, dass es auch nicht nur darum geht, wirklich die Obersten der Obersten zu erreichen, sondern vor allem die Leute zu erreichen, die wirklich aktiv in den einzelnen Themen involviert sind. Und das sind halt eben auch in den Ministerien vor allem die, die vielleicht in der Abteilung ein bisschen weiter unten in der Hierarchie arbeiten, aber dadurch auch genau wissen, wovon wir sprechen und genau wissen, mit wem sie uns in Verbindung bringen können oder bei welchem Prozess es vielleicht sinnvoll wäre, dass wir mal in ein Beteiligungsformat unterstützen. Deshalb stehen wir seitdem auch im Austausch mit einigen Ministerien und versuchen uns da immer up to date zu halten, wie man eben so diesen Drive von so einem Beteiligungsformat mal erhalten kann, weil das eben echt selten ist, dass man mal wirklich schon so eine große Bühne bekommt und wir da echt schauen müssen, dass wir diese Energie vom Anfang, diese Motivation einfach aufrechterhalten können. Das Momentum. Ja.
Ich würde dazu noch kurz sagen, ich glaube, es war auch cool, dass, also das war natürlich auch Sinn der Sache und wir haben uns einfach, glaube ich, gut vernetzen können auf eine Art, also dadurch, dass wir uns so gut kennenlernen können. Und ich finde dafür, dass viele von uns wirklich noch sehr jung sind, haben wir auch schon echt differenzierte Meinungen und echt Expertise auch. Also ich habe echt viele interessante Leute dort kennengelernt. Zum Beispiel auch, was Daniel gerade meinte, so dass man mal mit den Leuten spricht, die das dann am Ende wirklich umsetzen. Es waren zum Beispiel relativ viele Leute auch da, die auch in unserem Alter sind, aber halt in der Verwaltung arbeiten und ja, halt da irgendwas mit Digitalisierung machen. Und die sind letztendlich die, die auch Entscheidungen treffen, wie sowas dann umgesetzt wird. Und ich glaube, es ist super wichtig, dass wir da alle zusammen sprechen. So, ich sag nur, wir sind die Zukunft mäßig. So. Also es muss überall gesehen werden. Und ja, dass wir uns da so vernetzen und das zusammen weiterführen, finde ich echt cool.
Ja. Ich finde es auch mega cool, dass ihr das macht. Also, dass ihr das nicht nur im Rahmen des Forums, sondern jetzt auch im Nachgang noch irgendwie so weitertragt und dass ihr da irgendwie versucht, diesen Drive, der wahrscheinlich, wenn sowas gerade neu passiert, auch ein bisschen leichter zu erzeugen ist, weil aufregend und boah, jetzt können wir hier was tun und so, aber jetzt halt diesen langen Atem zu haben, also Respekt. Ich meine, ich falle auch in die Alterskategorie, die da mitmacht und ich habe es nicht gemacht. Also dementsprechend, Respekt. Finde ich richtig gut.
Ja, das ist vielleicht auch nochmal so ein kleiner Aufruf an alle, die gerade zuhören und sich auch zu unserer Altersgruppe zuordnen würden, aber auch natürlich für alle anderen, die auch älter sind und das Gefühl haben, dass sie gerade nichts verändern können. Es gibt extrem viele Wege, die, glaube ich, wenige Menschen auf dem Schirm haben. Beispielsweise kann man Bundestagsabgeordneten ja auch persönlich schreiben und die haben ja teilweise wirklich so ein eigenes Büro in den jeweiligen Stadtteilen, für die sie einstehen und dort hat man echt guten Zugang zu Leuten. Also ich glaube, Nini auf der Konferenz ist gerade auch ein Panel mit mehreren Bundestagsabgeordneten. Und also diese Leute sind zugänglich, wenn man halt so über drei Umwege da quasi mal die Mail schreibt. Aber dafür braucht man oft gar nicht mal richtig ein Netzwerk. Man braucht da keinen großen Namen hinter sich. Man muss nur die Initiative ergreifen. Und das ist natürlich auch super schwierig. Das möchte ich gar nicht herunterspielen. Aber wenn einem was stört, schreibt beispielsweise mal Bundestagsabgeordneten, schreibt eine NGO, die sich für das Thema einsetzt, die sind wahrscheinlich sogar noch verfügbarer, um sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und sucht euch Allies, euch Netzwerke, sucht euch andere junge Menschen in diesen Institutionen, weil die ja eben genau die gleichen Gedanken gerade haben und eben auch die gleiche Motivation, aber natürlich auch nur begrenzte Fähigkeiten, die man eben gemeinsam viel, viel besser ausschöpfen kann.
Finde ich ein super Schlusswort, ehrlich gesagt. Ja, also,
ich finde,
ja, das ist, dann würde ich sagen, belassen wir es doch dabei. Also, es gibt Möglichkeiten, was zu machen. Und jetzt, ich wiederhole das jetzt nicht nochmal. Ich wollte gerade, aber gerade angesetzt, es einfach nochmal zu sagen. Das ist völliger Quatsch. Du hast es wunderbar formuliert. Wir lassen es genauso, wie es ist. Ja, ich finde spannend. Und was ich vielleicht noch ergänzen kann, doch, den Punkt hatte ich nämlich noch und den finde ich ganz wichtig. Wenn man mit Dingen konfrontiert ist, die wie solchen Forderungen, wie Menschen, die sagen, boah, das ist irgendwie scheiße, ich weiß aber auch nicht, wie es anders sein soll, aber ich finde, so kann es irgendwie nicht sein, dann ist, glaube ich, bei vielen, und das merke ich an mir selber im Alltag oft genug, manchmal so eine Reaktion von, oh ja, komm, also ist halt so, oder ja, was weißt du denn und so, ne? Also jetzt nicht in heute, aber so generell, ich glaube, wir alle kennen das ein Stück weit und ich glaube, je länger man irgendwie auch irgendwie mit einem Thema in Berührung kommt, desto schneller passiert das. Dass man irgendwann denkt, ja, das kann man nicht anders machen, weil das habe ich jetzt ja die ganze Zeit schon so gemacht, hä? Und ich glaube, was man da, und das ist wahrscheinlich so das Niedrigschwelligste machen kann, ist, sich immer wieder so ein bisschen zu pushen, wenn man diesen Ja-Gedanken hat, da so ein bisschen innerlich gegen anzugehen, zu sagen, nee, warte mal, mach mal auf, hör dir das mal an, versuch mal irgendwie dich da rein zu versetzen und vielleicht entdeckst du dann, dass es deiner eigenen Haltung gar nicht so unähnlich ist, oder? Und ich glaube, das ist was man zusätzlich zu dem aktiven Engagement auf jeden Fall tun kann und auch ehrlich gesagt sollte. Also, und auch nicht nur bei ökologischer Nachhaltigkeit, sondern bei allem.
Bei allem.
Außer,
ja, finde ich, hast du gut gesagt.
Rechten Sachen, aber ja.
Ja.
Also nicht auch, das kann man jetzt auch so auslegen.
Mit dem Blick auf die Europawahl, genau, bitte nicht bei rechten
Sachen. Genau, und wird euch aber trotzdem, ne?
Oh. Ich wollte noch sagen, ich glaube, genau für das ist es auch einfach super wichtig und ich finde, da können wir noch viel mehr machen und da rufe ich auch wirklich alle jungen Menschen dazu auf. Wir haben einfach noch den Blick, so, wir sind vielleicht naiv, aber wir haben noch diesen Blick so, hey, wieso nicht anders? Wir haben, glaube ich, viel mehr diesen, wir könnten das unsere Gesellschaft auch ganz anders gestalten, positiven Outlook, sage ich mal. Und ich glaube, das braucht es einfach. Sonst sind unsere alten Politiker nur damit beschäftigt, unser Land immer älter zu machen und immer weniger flexibel und immer weniger. Soll jetzt nicht ageist sein. Ich glaube, ich kann auch sehr viele positive Sachen aufzählen, aber ich glaube, das brauchen wir einfach.
Ich glaube auch nicht, dass es ein Altersding sein muss. Ich glaube, es ist genau. Schon, ich glaube, es kommt häufiger vor, wenn Menschen älter werden, klar. Aber ich glaube, dass der Grund nicht dafür ist, das Alter, sondern der Grund ist, glaube ich, dafür, dass man es sich halt einfach leicht macht. Und es ist ja auch, man muss ja auch fairer, der Fairness halber sagen, auch das merke ich an mir, es ist in Dingen, in denen ich neu bin, ist es viel einfacher, diese Brille aufzusetzen. Warum, das kann man noch anders machen, das kann man noch besser machen, als in Dingen, in denen ich schon sehr, etabliert ist das falsche Wort, aber in denen ich schon sehr, sehr geübt bin oder die ich schon sehr, sehr gut kenne, weil es dann halt bequemer wird. Also es wird auch schwerer, je länger man sich mit einer Sache beschäftigt, glaube ich zumindest. Deswegen, ne, aber deswegen muss man es trotzdem machen.
Genau, deshalb für alle, googelt gerne den Outsider-Effekt und lest Schumpeter, da ist das alles auch nochmal genauer aufgedröselt. Und falls ihr merkt, dass ihr vielleicht auch gar nicht unserer Meinung seid, scheut euch auch nicht, uns zu kontaktieren. Also denke mal, dass man bestimmt irgendwie in den Shownotes Kontaktdaten von uns oder auch die Internetseite vom Common Grounds Forum hinterlegen kann. Ansonsten common-grounds-forum.org für alle, die Englisch können. Und ansonsten lasst euch das von Google Translator ausspucken. Dafür haben wir ja schon KI. Und ja. Vielen Dank, dass wir da sein durften.
Ja, danke, dass ihr da wart. Das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und genau, checkt auf jeden Fall nochmal das Common Grounds Forum auf. Daniel hat ja die Internetadresse gerade schon gesagt. Und man kann sehr wohl eure Kontaktdaten und die Website-Adresse und alles, was wir so heute gesagt haben, verlinken. Das werden wir auch tun. Ihr könnt auch uns schreiben an techundtrara@netzpiloten.de und wir leiten das dann weiter. Falls ihr Fragen, Anregungen, Kritik habt, wisst ihr ja, ist ja eigentlich immer die Ansage. Und an euch beide wirklich vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Mir hat es großen Spaß gemacht. Ich hoffe, wir hören noch mal wieder von euch. Das war nicht das letzte Mal, dass wir gesprochen haben, aber ich gehe davon aus, dass es das nicht war. Deswegen, ja, danke, dass ihr da wart.
Vielen Dank. War echt schön mit euch beiden.
Auch an euch natürlich, die ihr zugehört habt. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ihr wisst, ihr könnt diesen Podcast unterstützen, wenn ihr uns folgt, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr uns Bewertungen dalasst. Das hilft dem Podcast. Und ja, danke. Tschüss.
Tech und Rara. Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.